Wir wollen mit diesem Herrn im Gebet reden. Treuer Erbarmer und Erlöser Jesus Christus, hilf uns dazu, dass wir es uns zuerst selbst gelten lassen, dass du zur Erlösung gekommen bist. Hilf, dass wir uns heraushelfen lassen wollen aus den Klauen des Teufels, ganz dir zu gehören. Amen. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, der Sohn Gottes ist erschienen. Wozu eigentlich? Wir sind jetzt am zweiten Sonntag nach dem Erscheinungsfest. Da wird in der evangelischen Christenheit daran erinnert, dass den Weisen im Morgenland der Stern erschienen ist. Und dass sie dann gefragt haben, wo ist der neugeborene König der Juden? Uns ist der Stern erschienen. Und diese komischen Sterndeuter sind dann vor Jesus und dem Kindlein erschienen. Und vorher schon erschien dem Josef im Traum ein Engel. Das erste Kapitel, auch das zweite Kapitel des Matthäusevangeliums sind voll von diesem Begriff Erscheinung. Etwas erschienen. Und im Erscheinungsfest erinnern wir immer wieder an diese Vorgänge, die der Matthäus uns schildert. Aber das Lied, das wir zum Eingang gesungen haben, erinnert an die wesentliche Sache. Jesus ist gekommen, nicht der Stern bloß oder die Magier aus dem Osten. Jesus ist gekommen. In vielen Kirchen der Welt, vor allem in alten orientalischen Kirchen, wird gar nicht der 24. und 25. Dezember als Weihnachtsfest gefeiert, als das eigentliche Fest, sondern das Erscheinungsfest. Und wie schon oft liegt natürlich die Eidlinger Schwesternschaft darin völlig richtig, dass sie ihre große Jahresversammlung am Erscheinungsfest macht. Das zentrale Fest ist, dass wir uns daran erinnern lassen, der Retter der Welt ist erschienen in unserer Welt. Warum eigentlich? Jüngst ist eine neue Biografie über Dietrich Bonhoeffer, den Märtyrer im Dritten Reich, erschienen. Ich habe immer gedacht, sei schon genug geschrieben und publiziert worden über Dietrich Bonhoeffer. Aber nun hat ein amerikanischer Historiker einen dicken Band veröffentlicht, lohnt sich den zu kaufen, auch wenn es teuer ist, kaufen Sie es und verschenken Sie es nachher, dann haben Sie doppelt gutes Werk getan, über Dietrich Bonhoeffer. Ich habe immer gemeint, ich brauche das nicht lesen, ich weiß schon genug, aber nun sind uns in dieser neuen Biografie Seiten an diesem Dietrich Bonhoeffer geschildert, die uns bisher nicht bewusst gemacht worden sind. Etwa, dass dieser Dietrich Bonhoeffer, der in jungen Jahren in Amerika gewesen war und wie alle jungen Menschen fasziniert war von Amerika, noch einmal 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, einen Ruf bekommen hat, einen ehrenvollen Ruf nach Amerika. Die Yale Divinity School als Dozent. Nur mit einem Mal ist Dietrich Bonhoeffer erschrocken, dass all die Professoren, die er bisher verehrt hatte, Professor Niebuhr und andere von Yale und von Princeton, die als hohe Gelehrte, als Ausleger des evangelischen Glaubens gegolten haben, eine so hohle Verkündigung hatten. Er hat gesagt, da ist überhaupt nichts Entscheidendes drin. In dieser, wie man theologisch sagt, liberalen Verkündigung. Das sind eigentlich bloß fromme Kommentierungen der Tagesereignisse. Das, was in der Zeitung steht, wird auf der Kanzel noch einmal wiederholt und durchgekaut und ein bisschen religiös verbrämt. und die verachteten Fundamentalisten. Das gab es damals schon 1939, dass man zu den frommen Leuten gesagt hat, die Fundamentalisten. Ah, die haben doch keine Theologie, die verstehen doch nichts, sind die schlichten Leute. Bei denen hat Dietrich Bonhoeffer 1939 geistliche biblische Kost gefunden. Angesichts des drohenden Weltungewitters des Zweiten Weltkriegs hat er gemerkt, was diese verachteten und verlachten Fundamentalisten als Gottes Wort weitergeben. Das ist Trost, das ist Halt, das sind Durchblicke. Ja, noch mehr, er geriet in die farbigen Gemeinden von Harlem. Wir kennen die Spirituals. Und er hat gesagt, da ist die Freude noch vollkommen darüber, dass Jesus als Retter in unsere Welt gekommen ist. Und all das, was diese gelehrten, liberalen Professoren darbieten, ist eine Nebensache, ist zweitrangig verglichen mit der Freude, dass in unsere Welt voll durcheinander Gott seinen Retter geschickt hat. Ich denke, so eine Biografie könnte uns ein Prüfstein sein, dass wir auch in unseren Tagen fragen, was ist denn zweitrangig und was ist in erster Linie wichtig? Es ist sicher nicht nebensächlich, dass wir auch als Christen uns überlegen, wie wir für Gerechtigkeit eintreten können. Ich habe gerade vor 2 Tagen einen historischen Bericht in Korntal geben dürfen über den christlich-sozialen Volksdienst, der in Korntal entstanden ist in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da haben junge evangelische Christen sich bemüht, in das Durcheinander der Weimarer Republik wieder zur Sache zu rufen. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Es ist wichtig, so ein Wort nach Gerechtigkeit zu trachten. Aber sie haben auch gewusst, dass in dem Trachten nach Gerechtigkeit unser menschlicher Verstand so beschränkt ist, dass wir nie hundertprozentige Lösungen wissen, dass wir immer bloß tasten können, wo etwa ist denn die Richtung zur Gerechtigkeit? All das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir Christen nicht bloß in den Tag hineinleben, sondern auch mitwirken bei dem Bemühen, die herrliche Schöpfung Gottes zu erhalten. Es ist wichtig, der Friede, ach, wenn ich ihn doch schon zu Hause in unserer kleinen Familiengemeinschaft halten und dazu beitragen können. Der Friede ist was Herrliches. Und der Unfriede und die Spannung sind notvoll. Also all das mag wichtig sein, aber dafür hätte der Sohn Gottes nicht in die Welt kommen müssen. Dazu genügt ein bisschen gutes Wollen. Dazu gehört ein gesunder Menschenverstand. Dazu gehört Sachkenntnis. Dazu gehört auch eine Portion Demut, dass man nicht meint, ich habe die richtige Lösung, sondern dass man fragt, wie Engländer vornehm fragen, could it be? Wäre es wohl möglich, dass in dieser Richtung eine Lösung denkbar wäre? Der Sohn Gottes ist gekommen, so sagt der Apostel Johannes im 3. Kapitel seines 1. Briefes. Er ist gekommen, dass er die Sünden wegnimmt. Gott wollte unsere Welt nicht dahin taumeln lassen im Verderben. Gott war es, der es nicht mit ansehen konnte, dass wir in der Versuchlichkeit ersticken, dass unser Leben, je älter wir werden, gefüllt wird mit dem Müll des Falschen. Schlimmer als unsere Mülltonnen am Montagmorgen, wo nichts mehr hineinpasst. Gott konnte es nicht mit ansehen, deshalb hat er einen Retter geschickt. Johannes formuliert es, er ist gekommen, dass er die Sünden wegnehme. Das ist High Priority, von erster Bedeutung. Alles andere ist zweitrangig. Mit den Sünden und mit der Versuchlichkeit wären wir nicht fertig geworden, wenn Gott uns nicht den Retter geschickt hätte. Aber jetzt lassen Sie mich in einem ersten Gedankengang dem nachgehen, es war Gott, der hinter diesem Plan stand, die Welt, die armen Menschen brauchen einen Retter. Der Apostel Johannes hat mit gutem Grund und wahrscheinlich mit Bedacht gesagt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass die Werke des Teufels zerstöre. Er, der Sohn Gottes, ist erschienen. Es war nicht einfach bloß ein Willensentschluss des Herrn Jesus. Ich bin gekommen, dass Sie das Leben und volle Genüge haben. Ich bin gekommen, nicht zu dienen, sondern dass ich diene. Sondern der Sohn Gottes, das will der Vater. Dahinter steht der heilige, vollkommene Wille Gottes. Der, der die Welt geschaffen hat. Der unsere Welt bis in den letzten Winkel kennt. Der hat gesagt, diese arme Welt, die ich doch geschaffen habe, die von mir abgedriftet ist, die braucht einen Retter. Darauf werden wir in der Bibel immer wieder gestoßen, dass es diesen Plan Gottes gibt, weil Gott diesen Plan seinen Propheten anvertraut hat, lange vor dem Kommen Jesu. Und wenn Sie einmal aufschlagen, Matthäus 1, da steht nicht bloß etwas von dem Stern, der erschienen ist, und Matthäus 2 von den Magiern, sondern immer wieder steht drin, auf das erfüllt würde, was geschrieben ist. Auf das erfüllt würde. Und das nimmt zu, bis zur Leidensgeschichte wird es immer intensiver. Und Jesus sprach, es muss alles erfüllt werden. Hinter dem Weg des Retters Jesus steht das heilige Wollen Gottes. Ich will, dass du, mein Sohn, die Herrlichkeit bei mir verlässt und zu den armen, armen Menschen hingehst. Und jetzt setzen Sie Ihren Namen, Ihre Person mit ein. Gott wollte es, dass Sie einen Retter haben. Und diesen Plan hat Gott seinen heiligen Propheten anvertraut, Jahrhunderte bevor Jesus gekommen ist, damit deutlich ist, das hat Gott vor. Und als Jesus dann in unsere Welt gekommen ist, da hieß es aufatmet, jetzt ist erfüllt. Jetzt ist das zum Ziel gekommen. Das war nicht bloß Absichtserklärung Gottes, sondern das hat er zum Fakt gemacht, zur Realität. Hermann Betzel, der bayerische Kirchenpräsident während des Ersten Weltkriegs und danach schon lange her, aber ein frommer, wichtiger Mann für die Gottesgeschichte, wenn Gott seinem Volk Leute anvertraut, die den richtigen Weg weisen, dann veraltet das nicht. Dieser Hermann Betzel hat immer wieder darauf hingewiesen, was ist das für ein Wunder, dass Zug um Zug, Wort um Wort, das erfüllt wurde, was Gott als sein heiliges Wollen den Propheten anvertraut hat. Und er hat dazu gesetzt, was muss das für ein Aufatmen im Himmel gewesen sein, als die Propheten, die so oft damals von ihren Zeitgenossen verlacht gewesen waren, gespürt haben, jetzt ist das, was ausgelacht wurde, was man nicht für möglich hielt, Wirklichkeit geworden. Es gibt kein Wort des Wollens Gottes, das nicht Zug um Zug, Wort um Wort durch Jesus erfüllt wurde. Was Gott gewollt hat, das hat er ankündigen lassen und hat es auch eingehalten. Es ist ja leider so, und hoffentlich beleidige ich jetzt niemand, dass ich und vielleicht auch Sie einen arg begrenzten Verstand haben. Haben Sie es auch schon mal bemerkt? Vieles würden wir gern besser verstehen. Bei vielem würden wir gern besser durchblicken. Aber es ist eben bloß 1200 Gramm unser Gehirn, gell? Die Bibellese, die wir zurzeit haben, also im 1. Korintherbrief, macht das deutlich, Wie können wir den Geist Gottes verstehen? Ich muss Ihnen gestehen, manchmal lächle ich, wenn ein Bibelwort ein bisschen abgegrenzt, abgeändert wird, wenn es nämlich heißt, der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft. Da würde ich immer sagen, das ist sowieso klar, als unsere Vernunft. Gell? Aber alle Vernunft der Welt zusammengenommen, alle Philosophien können nicht das Geheimnis durchdringen, warum der Retter Jesus für uns Menschen die ewige Rettung ist, warum er Sünden wegnehmen kann. Das können wir nicht verstehen. Es gibt in der Bibel ein paar zarte Hinweise, die uns helfen, zu begreifen, zu ahnen. Ich darf es gerade geschwind erzählen, als Volk Israel von Gott befreit aus Ägypten. Mehr als 400 Jahre Sklaverei. War schlimmer als 60 Jahre DDR. Über 400 Jahre Sklaverei. Und Gott hat sein Volk befreit. Die Freiheit geführt. Und kaum waren sie in der Freiheit, haben sie ein goldenes Kalb als Gott angebetet. Und abgefallen vom lebendigen Gott, so ein Stierbild, das ist unser Gott, der hat uns befreit. Und da hat Gott dem Mose deutlich gemacht, der Mose war aufs Tiefste erschüttert. Mose, mit denen kann ich nicht weitermachen. Denen kann man Herrlichkeit um Herrlichkeit gewähren, aber sie begreifen es nicht, dass das das Vorrecht ihres Lebens ist, dass der lebendige Gott sich um sie kümmert. Ich will sie vertilgen und will mit dir, Mose, nochmal neu anfangen. Und da hat Mose gesagt, lieber Gott, das nicht. Lieber tilge mich aus dem Buch des Lebens, aber lass sie leben. Stellvertretend für das Volk, macht mich fertig. Erledige mich. Das kann man normalerweise nicht sagen. Das gibt es unter Menschen nicht, dass wir eintreten können für andere. Es gibt so hohe Sprüche, Hochgemut. Einer für alle, alle für einen. Aber Mose war der Auserwählte Gottes, in dem Gottes Pläne konzentriert waren. Der konnte sagen, lieber mich, aber sie nicht. Da hat Gott gesagt, Moment, ich will die Sünde heimzahlen, wenn meine Stunde gekommen ist. Ich will dein Opfer nicht annehmen, deine Bereitschaft, dich hinzuopfern für das Volk. Ich will die Sünde heimzahlen, wenn meine Stunde, meine Zeit gekommen ist. Und ich denke, diese Stunde hat der Mose im Auge gehabt, als er im Volk Israel als alter Mann sagte, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Einen, der einmal stellvertretend eintreten darf für die Sünde des Volks. Das, was wir Menschen in unserem Kopf nicht verstehen können. Wo wir sagen, das hält sich im Kopf nicht aus. Da blicke ich nicht durch. Ist für mich nicht logisch. Da hilft uns Gott mit seiner Logik. Die Logik der Bibel besteht darin, was Gott angekündigt hat, ist auch eingetroffen. Wir meinen immer, das sei verlässlich, was wir begreifen. Und die Logik der Bibel heißt, was angekündigt ist als klares Wollen Gottes, ist auch eingetroffen. Darauf kannst du dich verlassen. Die größte dieser Ankündigungen heißt, für wahr, er trug unsere Krankheit und schleppte sich ab mit unserer Schuld, mit unserer Sünde. Er trug sie. Der Professor Hermisson von Tübingen hat gesagt, die Verben, die überschlagen sich richtig. Er schleppte sich ab, er trug, er ließ sich aufbürden. Unsere Sünde. Für wahr. Wir hielten ihn für einen, der von Gott geschlagen ist. Aber nein, er hat unsere Krankheit getragen. Er ist geschlagen worden wegen unserer Sünde. Er hat das auf sich genommen. Diese große Ankündigung ist vom Apostel Johannes aufgenommen worden mit dem kurzen Satz: Er, der Sohn Gottes, ist erschienen, dass er die Sünde wegnehme. Das gilt auch schon für unsere Versuchlichkeit. Der Herr Jesus will uns in diesem Bereich heilen. Ich hoffe, dass je älter wir werden und je mehr unsere Gebrechen zunehmen, auch das spürbar ist, dass er Sünde wegnimmt, dass er uns frei macht von Versuchungen, aber noch mehr als Wichtigstes, dass er all das Falsche meines Lebens, das, was Gott elend traurig machen müsste, so traurig, dass er sein Angesicht von mir abwendet, dass er sagen müsste, mit dir habe ich nichts zu tun, dass das durch Jesus weggenommen ist. Ich sage es Ihnen nochmals, in unseren Kopf geht das logisch nicht hinein. Aber es ist angekündigt und in Jesus erfüllt. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Als Jesus sich aufmachte zu diesem Weg ans Kreuz, da hat er das Gebet gebetet, das in Johannes 17 uns berichtet ist: Vater, die Stunde ist da, dass du den Sohn verherrlichst. Jetzt beginnt die entscheidende Stunde. Auch wenn Evangelienberichten des Matthäus, Markus, Lukas eine Fülle von Heilungen berichtet ist, von Wundern, wie Jesus Menschen wohlgetan hat, wie er Seelsorger war, wie er die Not der Menschen gesehen hat. Die Stunde ist da, jetzt kommt das Entscheidende. Das Entscheidende, dass wir singen können voll Dankbarkeit: Jesus kam, uns zu erlösen. Preise den Herrn. All Sünd hast du getragen, sonst müssten wir verzagen. Erbarm dich über uns, o Jesus. Dazu ist Jesus erschienen, dass er die Sünden der Welt wegnehme. Als Jesus sich auf den Weg machte, als diese Stunde begonnen hat, da steht ja dahinter eine dramatische Begebenheit. Johannes der Täufer hatte ja einst über diesem Jesus ausgerufen und er hat dazu Begriffe aufgenommen aus Jesaja 53. Wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, tat er seinen Mund nicht auf. Da hat Johannes seinen Jüngern gesagt: Siehe, gucket, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ein paar Jahre später war der Johannes im Gefängnis, vom Herodes hineingeworfen, zu Unrecht. Und als dieser Johannes hörte, dass Jesus Blinde sehend macht, Lahme gehen können, Tote auferstehen durch Jesu Kraft, als, das heißt Matthäus 11, als Johannes von den Werken Jesu hörte, der ist umhergezogen, hat wohlgetan, so haben es die Emmausjünger gesagt. Der Petrus hat im Haus des Cornelius in Caesarea gesagt, er hat viel Gutes getan, Krankheit geheilt. Als Johannes von diesen Werken hörte, sprach er zu seinen Jüngern: Jesus, bist du eigentlich dazu gekommen? Fragt ihn doch mal. Viele Ausleger sagen, Johannes der Täufer hat an Jesus gezweifelt. Nicht gezweifelt, er wollte Jesus auf die Hauptsache hinweisen. Ich habe dich doch angekündigt, du bist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ich habe dich doch nicht angekündigt als den großen Zampano, der wie ein Heilungskünstler durch die Lande geht und die Tragbaren werden hergetragen. Du machst die Kranken gesund, als ob das die Hauptsache wäre. Ich habe doch gesagt, du bist das Lamm Gottes. Was ist denn los jetzt mit dir, Jesus? Es war wie ein großer Stupfer des Vorläufers von Jesus. Jesus, komm doch endlich mal zur Hauptsache. Aber Jesus brauchte keinen Stupfer, schwäbisch gesagt, keine Ermutigung. Jesus hat die Werke Gottes gewirkt, damit Menschen glauben sollen, dass der Vater in ihm ist und er im Vater. Die ganzen Heilungen waren, auf dass Menschen begreifen, ich komme von Gott. Und dann heißt es in Johannes 12, aber wiewohl ich solche Werke tat, glaubtet ihr nicht. Im Grund genommen, so hat der große Professor Martin Kähler einmal gesagt, sind die Evangelienberichte Passionsberichte, Leidensberichte, die hinführen zur Leidensgeschichte Jesu. Dass Jesus Gutes tut in Galiläa und Jerusalem und Wunder in Samarien und sie glauben ihm nicht, dass er seine Boten ausschickt mit der Vollmacht, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und der Erfolg ist ein Schlag ins Wasser. Kam keine große Volksbewegung. Es ist im Grund genommen eine Auslegung, was Jesaja 53 steht, er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Dass der so viel Gutes getan hat, dass seine Feinde ihm noch am Kreuz bescheinigten, den anderen hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Weg mit ihm! Wenn sie auf einen verzichten konnten im großen palästinensischen Bereich, dann auf diesen Jesus. Dass Jesus das Gute getan hat, Kranke geheilt, Blinden das Sehen wiedergegeben hat, das sollte bescheinigen, ich komme doch von Gott aus der heilen Welt Gottes, spürt es denn nicht? Aber sie glaubten ihm nicht. Der Allerverachtetste und Unwerteste. Vater, die Stunde ist da, dass dies eine zur Erfüllung kommt. Jesus kam, uns zu erlösen. Preise den Herrn. Und Sie dürfen über jeder einen Versuchlichkeit sagen, erlöse mich, Herr Jesus. Das ist die Aufgabe, die du vom Vater hast. Dafür bist du ans Kreuz gegangen. Und wenn die Versuchung stärker war als ihre eigene Kraft, und als die Bewahrung des Herrn Jesus, dürften sie getrost sagen, Vater, jetzt lass deine durchgrabene Hand auch auf diese Schuld gelegt werden, dass sie nicht mehr gilt in Ewigkeit. Du bist erschienen, dass die Sünde wegnimmst. Jede Beichte, die feierliche Beichte oder die wir persönlich vor dem Herrn Jesus sagen, Vater, es tut mir leid, wird erhört, weil das in Kraft ist, Jesus kam, uns zu erlösen. Der Sohn Gottes ist erschienen, dass er Sünde wegnimmt. Lassen Sie es mit sich gehen. Weil das die Realität unseres Lebens doch ist, dass so viel falsch läuft, auch wenn wir es gar nicht wollen. So viel Dunkles, Garstiges da ist, Unvollkommenes, Unrichtiges. Ach, es gibt doch nichts Treffenderes, Wichtigeres für ein Menschenleben, als dass da einer ist, der unsere Sünde wegnimmt. Noch eine Frage, ja. Ist denn das ganz nebensächlich mit den Krankheiten und dass Jesus heilen kann und Wunder tun kann? Der Matthäus gibt eine Antwort, der Evangelist Matthäus. Er nimmt dieses Wort, dass Jesus alle Schwachheiten getragen hat, schon hinein in den Anfang seines Evangeliums. Ich darf Ihnen gerade lesen, Matthäus 8, eine Stelle, kühn formuliert von Matthäus als Evangelisten. Da heißt es, und sie brachten zu ihm am Abend viele Kranke, Besessene, und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund, damit erfüllt würde, jetzt haben wir es wieder, erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Die ganzen Berichte, die wir in den Evangelien haben, zeigen das große Erbarmen des Herrn Jesus mit aller Art von Schwachheit. sogar Besessenheit, dämonische Gedanken, die durch unseren Kopf und Herz gehen. Es jammerte Jesus des Volks. Jesus ließ so die Kraft ausgehen von sich, wie es jene blutflüssige Frau erfahren hat, die nach vergeblichem, jahrelangem Suchen nach Heilung bei den Ärzten Jesus berührt hat. Und Jesus hat gesagt, wer hat mich angerührt? Jesus hat gesagt, die trugen von alle Seiten. Du fragst, wer hat mich angerührt? So viele Leute da. Na, Jesus hat gesagt, eine Kraft von mir ausgegangen. Es hat Jesus etwas gekostet, schon die Krankheit zu heilen. Er war nicht bloß der große Zampano, ein Heilungskünstler, der gesagt hat, sei rein. Und der gelitten hat, der auf dem Friedhof von Bethanien sind ihm die Augen übergegangen an diesem Grab, geweint. Er war nach einem Tag mit den Kranken und Besessenen und Lahmen nach den Heilungen so erschöpft, dass er nicht mal mehr beim Seesturm im See Genezareth aufgewacht ist, als die Jünger schon geschrien haben, Herr, wir gehen unter. Und er schlief im Boot, todmüde. Jesus lässt sich an Herz und Nieren gehen, die Schwachheiten, auch die, wie wir so sagen, psychosomatischen Schwierigkeiten und Schwachheiten. Aber die eigentliche Stunde, Jesus hat diese Sprechstunde mit den Kranken, da wären noch viele Schwerkranke in Galiläa gewesen, in Jerusalem, die er hätte heilen können. Aber dann ist Jesus aufgebrochen zu dem Weg ans Kreuz, weil das die entscheidende Stunde war. Es wird oft das, dass Jesus heilen konnte, dass er wohlgetan hat, in der Christenheit von heute in zwei Richtungen missverstanden. Einmal, als ob Jesus alle Krankheit wegnehmen müsste. Und dass, wenn Jesus Krankheit nicht wegnimmt, dass dann irgendeine verborgene Sünde der Grund sein muss oder dass wir nicht richtig glauben. Die Zeichen, die Jesus getan hat an Kranken und Schwachen, sollten auf ihn hinweisen. Nicht darauf, dass alle Krankheit jetzt schon genommen wird. Die wird einmal genommen, wenn wir das Vorrecht haben, dort zu sein, wo es heißt, wird kein Tod mehr sein, kein Leid, kein Geschrei. Das kommt. Und dass Jesus das bringen kann, das hat er angekündigt. Aber seine Heilung und Wunder sollten ihn groß machen, als den Bevollmächtigten Gottes, der stellvertretend für unsere Schuld leiden kann, der unsere Sünde wegnehmen kann. Zweite Richtung, wo dieses Heilen Jesu heute bei uns leider so etwas falsch verstanden wird, ist, dass man den Eindruck hat, der Jesus habe hinter jeder Heilung gesagt, geh hin und tue desgleichen. Ist der Christenheit nicht verheißen, dass das unsere Hauptaufgabe ist, zu heilen. Wir sind dankbar für alle Wunder, die der Herr Jesus in unserem Leben getan hat. Nicht wahr? Es sind doch mehr Wunder, die auf Stoßgebete hin von uns, von Jesus erhört wurden. Und wenn es bloß ein verlorener Schlüssel war, den wir 3 Tage gesucht haben, oder dass wir nach langem Junggesellensein eine richtige Frau gefunden haben, das ist noch wesentlicher als ein richtiger Schlüssel. Unser Leben ist voll von Wundern. Aber das Entscheidende ist, dass wir dabei nicht stehen bleiben. Ich könnte viel von den Wundern, also übermorgen muss ich in Kornwestheim erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe. Da kann man kaum aufhören, was Jesus an Wundern, Bewahrungen, Durchhilfen, klaren Gedanken gibt. Aber die entscheidende Stunde ist, dass ich mir auch von Jesus meine Sünde wegnehmen lasse. Aufdecken lasse, worüber der Herr Jesus eigentlich traurig sein müsste. Nein, ich muss anders sagen. Dass ich mir aufdecken lasse, wo der Herr Jesus bei Ihnen aktiv werden will. Wo er sagt, da möchte ich noch was wegnehmen. Schwäbisch gesagt, da ist nur ein Putzen. Komm, lass mich doch helfen. Das ist dann der wahre Arzt unseres Lebens. Jesus ist erschienen, wozu eigentlich? Der Sohn Gottes ist erschienen, dass er Sünde wegnehme. Jetzt lassen Sie sich's auch wegnehmen. Amen. Herr Jesus Christus, das war das heilige Amt, das du vom Vater übertragen bekommen hast, du der Geliebte Gottes, der Bevollmächtigte, dass du auf eine wunderbare Art und Weise, die wir nie verstehen können, aber die wir annehmen wollen und gelten lassen wollen, Sünde wegnimmst. Damit einmal, wenn wir vor dem Thron des Vaters erscheinen, es bei uns heißt, ist alles okay. Alles gereinigt, alles weggenommen. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Amen.